Schnell war sie wieder dahin. Die Erleichterung, die sich die Märkte nach der Öffnung der Straße von Hormuz erhofft hatten. Die Börsen schossen am Freitagmittag nach oben, der Ölpreis entsprechend nach unten. Doch kurz nach Börsenschluss dann die Ernüchterung. Alles wieder auf Anfang. Der Iran schloss die Straße von Hormuz erneut, nachdem Donald Trump die Seeblockade iranischer Häfen seinerseits weiterhin aufrechterhielt. Eine Pattsituation. Und die Börsen? Die blieben trotz dieser neuerlichen Entwicklungen zunächst vergleichsweise gelassen am heutigen Montagmorgen. Die geopolitischen Unsicherheiten und hohen Energiepreise scheinen in die Kurse eingepreist zu sein und die Unternehmensgewinne sind noch mehr als solide. Dennoch, die Pattsituation von Hormuz bleibt ein Problem für die Weltwirtschaft. In Deutschland hat man es immerhin geschafft, ein wenig Entlastung für die Verbraucher zu erzielen. Ein zeitlich befristeter Tankrabatt und ein steuerfreier Krisenbonus sollen es kurzfristig richten. Was bedeutet die Pattsituation für die weltwirtschaftlichen Aussichten? Wie wird der Ölpreis mittelfristig reagieren? Und welche Entlastungen halten die Maßnahmen der deutschen Regierung wirklich bereit? Wir sprechen drüber in dieser Folge. Mikro trifft Makro.
Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank.
Hallo und herzlich willkommen zur 152. Folge Mikro trifft Makro. Heute ist Montag, der 20. April 2026 und bei mir sitzt heute, wie immer, der Chefvolkswirt der DK Bank, Dr. Ulrich Kater, bei strahlendem Sonnenschein heute Morgen hier. Guten Morgen, Ulrich.
Und wie immer, hallo, Dirk.
Ja, die Aussichten hier sind ein bisschen besser als die Aussichten in der Weltpolitik aktuell. Da hatten wir ein ziemliches Hin und Her, müssen wieder Richtung Persischen Golf so ein bisschen schauen heute. Am Wochenende ist da doch einiges passiert. Es gab ein riesiges Hin und Her über die Straße von Hormuz, die ja seit Wochen eigentlich jetzt die Schlagzeilen beherrscht. Aber so richtigen Fortschritt scheint es da ja keinen zu geben, oder?
Ja, aber das gehört zu solchen Verhandlungen dazu. Die Positionen sind von Anfang an ziemlich weit auseinander gewesen und die Kulisse mit diesem Konflikt, wie wir es in den letzten 8 Wochen gehabt haben, die ist sehr, ja, ich würde auch sagen, ungewöhnlich. Das heißt, die Einsätze sind ja schon hoch und da ist dieses Verhalten, dass man auf der Bühne Dinge erklärt fürs Publikum, die mit dem, was hinter den Vorhang an Verhandlungen passiert, jetzt nicht unbedingt 1:1 was zu tun haben. Das ist normal.
Aha. Aber was ist denn jetzt die Annahme an den Finanzmärkten? Wie sehen die denn auf die Situation? Weil am Freitag ging es ja schon, war erstmal große Erleichterung angesagt. Die Straße von Hormuz öffnet sich. Die Tanker können alle raus, die da stehen und warten oder rein. Aber das ist ja jetzt irgendwie alles so nicht passiert, weil ein paar Stunden später hieß es dann wieder, nee, doch nicht, wir machen das Ding wieder zu, weil Donald Trump eben auch nicht reagiert hat und seine Seeblockade aufrechterhalten hat.
Ja, also es bleibt, die Finanzmärkte sind da fast schon stoisch, muss man sagen, denn die Grundthese ist nach wie vor, dass wir zu einer Lösung kommen und dass es eine Normalisierung gibt. Höchstens der Zeitbezug, das heißt also die zeitliche Vorstellung, wann das jetzt geschieht und in welchem Weg, die schwankt. Deswegen haben wir dieses Finanzmarkt-Jojo, ja, mit jeder Meldung geht es entweder an den Aktienmärkten 5% drauf oder auch dann wieder runter. Analog, das heißt andersrum bei den Anleihemärkten. Aber die Grundannahme ist, dass es sich einigermaßen geordnet in diesem Jahr auflöst. Sonst wären nämlich die Märkte woanders. Diese Grundannahme an den Märkten beruht auf zwei Überlegungen. Zum einen, man sieht eben, ich glaube, das haben wir hier auch schon mal thematisiert, man sieht eben sehr deutlich, wie wichtig diese Region für den Welthandel ist. Wir haben es, glaube ich, schon mal gesagt an dieser Stelle, 10% des gesamten Welthandels gehen durch den Persischen Golf. Das ist eben nicht nur Rohöl, Erdgas, sondern auch die vielen, vielen Produktionen, die sich da angesiedelt haben in den vergangenen Jahren. Und so eine wichtige Stelle für die Weltwirtschaft, die erzeugt auf der ganzen Welt einen enormen Druck auf die Konfliktparteien zu einer Lösung zu kommen. Das gilt für die Amerikaner, für ihre eigenen Politik, die Midterms, die Herbstwahlen stehen bevor. Es gilt aber auch für die Iraner. Die ganzen Anrainerstaaten können ja nicht mehr produzieren, haben enorme Konjunktureinbußen. Gilt für die Abnehmer in Asien. Chinesen haben ja auch Druck gemacht. Also dieser Druck ist extrem, sich irgendwie zu einigen. Das ist das eine. Und das zweite, was auch immer deutlicher wird, und das müssen sich die Konfliktparteien direkt überlegen, ist, dass die Einsätze ab hier wirklich immer größer würden. Sie sind schon groß genug, aber Zerstörungen im Iran selber, Auswirkungen auf Bevölkerung und Wirtschaft, politische Schäden für die Regierung Trump auf der anderen Seite. Wenn es jetzt weitergehen würde, würde doch exponentiell dann in die Höhe gehen. Und dann ist die Frage, worum geht es überhaupt? Sind eben diese Schäden, die da passieren, dann nicht völlig unangemessen dem, was eigentlich eben das Thema und auch das ursprüngliche Ziel der Amerikaner war, nämlich zu versuchen, einen Regimewechsel zustande zu bringen und die Atomprogramme der Iraner zu verlangsamen. Davon hat man ja auch einiges geschafft. Aber wenn das jetzt weitergehen würde, dann würden wirklich die Einsätze so in die Höhe gehen, dass man sich dann fragen würde, wofür? Und diese Erkenntnis ist es wohl vor allen Dingen gewesen, die überhaupt eine Verhandlungsbereitschaft und damit den Waffenstillstand vor 14 Tagen ermöglicht haben. Und jetzt ist man auf diesem Pfad, dass man gesagt hat, wir machen einen Waffenstillstand. Wir haben, implizit ist das eigentlich die Aussage auch, wir haben erkannt, dass es mit Konflikt nicht mehr weitergeht. Ja, und jetzt ist man natürlich dann aber auf der schwierigen, wie heißt es so schön, den Mühen der Ebene. Das heißt, man sagt, na gut, wir verhandeln jetzt. Dann muss man jetzt sehen, wie man diese Verhandlungen hinkriegt. Und die Positionen sind halt ziemlich weit auseinander. Deswegen muss man sehen, wie man das zusammenkriegt, einen Kompromiss hinbekommt. Jetzt kommt die zweite Verhandlungsrunde. Das zieht sich hin. Das ist immer noch die Grundannahme an den Märkten, dass aufgrund dieser beiden Argumente es zu einer Lösung kommen muss. Und Umfragen an den Finanzmärkten zeigen, dass dieses Szenario nach wie vor eine Wahrscheinlichkeit von 70-80% in den Augen der Marktteilnehmer hat.
Es sei denn, es eskaliert weiter entsprechend.
Es sei denn, es eskaliert weiter. Das heißt, dass die Rationalität eben gar keine Auswirkungen mehr hat oder gar kein Maßstab mehr ist. Das ist auch nicht auszuschließen. Insbesondere eben auch in Kenntnis des Politikansatzes, dieser doch in die Richtung auch religiösen Fundamentalismus, Fanatismus gehenden Ansatzes, gerade im Iran, wo eigentlich auch eine Rationalität irgendwann einsetzen muss, aber das ist eben ein Ansatz, der auch bedeuten könnte, dass es eben irrational weitergeht. Deswegen gibt es ja eben auch diese Wahrscheinlichkeit, nicht zu vernachlässigen Wahrscheinlichkeit für das sogenannte, von den Prognostikern und Notenbanken machen das auch, das so zu nennen adverses Szenario, das heißt also Worst Case, ja, dass es eben dann weitergeht und dann hätten wir andere Konjunkturauswirkungen, andere Ölpreise auf Dauer und dann hätten wir tatsächlich auch andere Aktienmarktkurse.
Eine Ratio wäre ja, vor allem auf Donald Trumps Seite, da jetzt mal wieder ein bisschen Ruhe reinzubringen. Der gerät ja auch innenpolitisch unter Druck. Da sieht man es ja vielleicht dann auch schon an den Wirtschaftsdaten so ein bisschen. Ich weiß nicht, also beim Wachstum in den USA sieht man es ja wahrscheinlich noch nicht, aber es gibt doch sicherlich Daten, wo sich die Krise jetzt schon abbildet. Ich könnte mir durchaus vorstellen bei den Inflationsdaten, denn die Energiepreise sind jetzt ja schon ein paar Wochen recht hoch, auch in den USA übrigens.
Ja, die ersten Zahlen kommen ja auf den Markt, die ersten Inflationsraten. Wir haben es bei der Märzrate in Europa gesehen, Anstieg um mehr als ein halbes Prozentpunkt. Die Jahresausblicke sind entsprechend angepasst worden, nicht ganz um ein halbes Prozent nach oben. In Europa die Inflationsrate etwa so von 2,1 auf 2,6, 2,7. Also für das gesamte Jahr dann mit einem leicht entspannteren Ausblick jetzt auf den weiteren Jahresverlauf. Aber man sieht eben, wie die Schäden sind. Nur ist eben der entscheidende Unterschied noch, wenn sich jetzt eine Normalisierung ab heute abzeichnet, weil die politische Vereinbarung steht, dann ist es eine ganz andere Perspektive, als wenn man weiterhin im Ungewissen ist und sich die Dinge so vielleicht sogar noch zuspitzen. Dann werden diese Zahlen, die man jetzt noch als moderate Schäden bezeichnen kann, dann werden die tatsächlich zum Totalschaden. Und dann geht's auch vermehrt in die Konjunktur rein. Wir haben jetzt also zurzeit haben wir vor allen Dingen Abschwächungen bei den Stimmungsindikatoren. Die Unternehmen sagen sich natürlich, Ungewissheit ist schlecht für unser Geschäft. Auch die Konsumenten sagen das. Auch die Konsumentenstimmung ist natürlich vorsichtiger geworden. Aber wenn das länger anhält, dann zeigt sich das dann auch in den konkreten Umsatzzahlen, Konsumzahlen, Bruttoinlandsproduktzahlen. Und wenn die gemeldet werden, dann sendet das natürlich wieder Signale aus und dann werden die Leute noch vorsichtiger, dann kann es eine Abwärtsspirale geben. Das sind alles Sachen, die im Laufe der Zeit dann einsetzen. Und deswegen ist es eben schon wichtig, dass nach jetzt 2 Monaten Konflikt sich eine Perspektive abzeichnet zum Ende. Das war ja auch die Unterscheidung, die alle, wir ja auch, am Anfang getroffen haben. 3 bis 6 Wochen oder auch 8 Wochen, das sind zwar Schäden, aber das kann man verkraften, aber 3 bis 6 Monate und das mit ungewissem Ausgang, da hat man dann wirklich den Salat.
Die Internationale Energieagentur, die hat jetzt gesagt, dass es sich hierbei um die größte Ölkrise aller Zeiten handelte. Der IWF sagt, die Weltwirtschaft sei aus der Bahn geworfen. Das klingt ja schon eher dramatisch. Ja, also so wie du es jetzt gesagt hast, ja, die Stimmung ist nicht so gut, aber wir müssen erst mal sehen, was so passiert. Aber das klingt ja jetzt, also genau. Weil ich hatte unser Gespräch vom letzten oder vorletzten Mal im Kopf, wegen der Ölkrise in den 70ern, wo du sagtest, na, da haben sich die Preise verfünffacht. Da sind wir noch weit von entfernt von sowas.
Genau, also die Kommentare von der Energieagentur und jetzt in der letzten Woche auch vom IWF sind unserer Meinung nach zu alarmistisch und Medien nehmen das natürlich gerne auf, weil sie nur was zu melden haben. Aber soweit ist es nicht. Es ist jetzt müßig zu fragen, welche Ölkrise ist größer gewesen. Die Energieagentur spricht natürlich von ausfallenden Produktionsmengen.
Okay.
Und die sind heute höher als je zuvor, das ist richtig. Aber man muss da natürlich auch im Hinterkopf haben, dass wir heute viel mehr Rohöl verbrauchen als je zuvor überhaupt. Also vor 30 Jahren hat die Welt vielleicht 60% von dem, was heute an Rohöl gebraucht wird, verbraucht. Und wenn dann eine Krise auftritt, dann sind natürlich die ausfallenden Mengen damals kleiner gewesen als heute. Das ist genau das Gleiche, wie man jedes Jahr feststellt, dass es mehr Millionäre gibt. Ja, mit einer Inflationsrate von 2% rutschen halt immer mehr Vermögensbesitzer immer mehr über die Millionengrenze. Einfach aufgrund der Inflationszuwächse. Da muss man vorsichtig sein, wie man vergleicht. Aber es ist auch müßig zu fragen, welche ist größer. Wir reden jetzt nicht von autofreien Sonntagen hier, aber das Thema Kerosinmangel ist jetzt gerade aufgekommen und das kann dann schon zu Einschränkungen führen, die dann auch wiederum negative Signale aussenden. Also es ist ein schwerer Ölpreisschock. Das kann man nicht von der Hand weisen. Der IWF, Weltwirtschaft aus der Bahn geraten, ja, ist aber auch so ein Ding. Bei den Prognosen für die Industrieländer hat der IWF die gleichen Zahlen wie wir. Und das ist eben eine moderate Abschwächung der Konjunktur. Wir hatten ja für Deutschland 1,1% vor dem Irankrieg erwartet als Wachstum für dieses Jahr. Jetzt haben wir die Korrektur gemacht aufgrund des Irankrieges auf 0,8%. Da würde man sagen, ja, ist ja kein absoluter Zusammenbruch. Und genau die gleichen Zahlen hat der IWF für Deutschland und für Europa und auch für Amerika auch. Das heißt also, seine Beurteilung dessen ist eine andere, als wir das machen. Wenn er jetzt sagt, die Weltwirtschaft ist aus der Bahn geworfen, dann muss man sagen, naja gut, aber es ist kein Absturz. Was der IWF allerdings hauptsächlich im Blick hat, und das ist die unterschiedliche Perspektive vom IWF gegenüber uns, der IWF kümmert sich sehr stark um Emerging Markets, das heißt also aufstrebende Volkswirtschaften. Weil der IWF ist ja dafür gegründet worden, Zahlungsungleichgewichte zwischen den Ländern temporär abzufedern, damit es nicht zu Wechselkurs- und Kapitalverkehrsschocks und Krisen kommt. Das ist ja seine Aufgabe. Und es ist in der Tat so, dass kleine Länder und auch nicht so stark entwickelte Länder jetzt auch von der Iran-Krise größere Schwierigkeiten haben. Die haben eben nicht die finanziellen Möglichkeiten zu sagen, naja, wir machen einen Tankrabatt für die Bevölkerung und dann wird die Nachfrage schon nicht so weit zurückgehen und die Konjunktur wird sich stabiler halten. Das ist also die Hoffnung, die man hier hat. Sondern da sind halt die Mittel im Haushalt überhaupt nicht vorhanden. Da kann man nichts tun gegen die steigenden Preise. Also geht sofort in die Konjunktur in diesen Ländern rein, die negativen Effekte. Die Konjunktur bricht stärker ab als in den Industrieländern. Und dann sagen sich die ausländischen Investoren, dann müssen wir hier vorsichtig sein und ziehen das Geld ab aus diesen Ländern. Und daraufhin ist tatsächlich der Wechselkurs von Schwellenländern dann in Gefahr. Das ist beispielsweise der Grund, warum der Goldpreis gesunken ist, weil viele Schwellenländer schon in den letzten Wochen eben ihre Währungsreserven mobilisiert haben, um die eigene Währung zu stützen. Und das waren eben Goldverkäufe, die man am Goldmarkt eben gesehen haben. Und der IWF schaut jetzt sehr stark auf diese Länder und sie registriert da, dass die Konjunkturabschläge größer sind, bis hin auch zu den Ländern in der Region, also in der Konfliktregion selber, die Länder am Persischen Golf, der Oman mit seinen nicht mehr möglichen Erdöl- und Erdgasproduktion. Das wird wahrscheinlich ein Desaster geben, konjunkturell dieses Jahr. Da werden 10% vom Bruttoinlandsprodukt fehlen. Und das sind natürlich ganz andere Auswirkungen. Und da der IWF von seinem eigenen Geschäftsmodell, ja, er wird ja diesen Ländern unter Umständen helfen, es gibt ein neues Programm, seinen Fokus eben auf diese Länder hat, hat er in der letzten Woche bei seinem Vorstellung seines Berichts über die Iran-Kriegsfolgen natürlich sehr stark auf diese Länder abgestimmt und hat deswegen gesagt, die Weltwirtschaft ist aus der Bahn geworfen, aber das stimmt eben für die Industrieländer nicht in dem Umfang. Und deswegen war es ein bisschen alarmistisch. Aber wenn man es liest in der Zeitung, denkt man natürlich, oh, was ist denn hier los? Hier haben wir ja die größte Katastrophe aller Zeiten. Und das ist es nach wie vor nicht. Insbesondere mit der Perspektive, dass es sich eben auflösen sollte. Aber das steht eben ja noch aus.
Ja, man sieht es ja auch so ein bisschen an den Börsenreaktionen. Ich meine, heute am Montagmorgen ging es nach unten. Ich habe aber gedacht, dass es viel schlimmer wird. Die Märkte reagieren relativ gelassen erstmal, finde ich, für das, was passiert ist. Man sieht ja auch, die Unternehmensgewinne sind aktuell ja noch völlig im Rahmen und da zeichnet sich ja auch noch nichts ab.
Richtig. Und man darf auch nicht daran vorbei argumentieren. Es gibt dieses Potenzial für eine wirklich richtig große Krise auch der Weltwirtschaft. Aber es sind halt diese Wahrscheinlichkeiten, von denen wir vorhin schon gesprochen haben, 20%, vielleicht 30%, wie die Analysten diese Wahrscheinlichkeit einschätzen.
Und in Deutschland, da geht es ja auch weiter. Du hast das eben schon so ein bisschen angedeutet. Nachdem wir jetzt ja die Preisfindung an der Zapfsäule geregelt haben, also nur noch eine Preiserhöhung am Tag und danach nur noch Senkung, also ab 12 nur noch Spritpreissenkung, hat die Bundesregierung ja jetzt weitergemacht mit den Entlastungen für die Bürger. 17 Cent Tankrabatt, also brutto, das sind netto aber nur 14 dann am Ende des Tages, habe ich jetzt gelernt. Und 1.000 Euro Krisenbonus gibt es auch noch. Allerdings nicht von der Bundesregierung, sondern das muss das Unternehmen dann selber zahlen, das seinen Angestellten diesen Bonus zukommen lassen will. Also letzteres stelle ich mir dann auch ein bisschen schwierig vor, ehrlich gesagt, weil wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, was eh schon unter der Krise leidet, nehmen wir mal an, so einen mittelständischen Logistiker, der mit seiner LKW-Flotte jetzt ohnehin teuer Diesel tanken musste, der soll jetzt seinen Angestellten noch einen Bonus zahlen. Weiß ich nicht, ob die das machen werden. Also tendenziell werden eben große Firmen vielleicht dann was zahlen, aber die kleinen und Mittelständler werden da wahrscheinlich leer ausgehen.
Ja, das ist so angekommen mittlerweile, weil die Prämie war ja mal ein Erfolg in der Corona-Zeit, weil die Unternehmen das gestemmt haben und angesichts der besonderen Lage auch dazu bereit waren. Das ist heute nicht mehr so. Jetzt kommt es eher so an, als würde ich sagen, ja, ich kann meine Rechnung jetzt nicht so richtig bezahlen, aber das wird in Zukunft der Dirk Husmann für mich machen. das kommt irgendwie nicht mehr so gut.
Ja, so ein bisschen ist es.
Es kommt nicht so gut an. Und man fragt sich ja, was hat sich in Deutschland eigentlich geändert in den letzten Jahren, Jahrzehnten? Und wir haben hier, glaube ich, auch wieder ein gutes Beispiel. Als die Ölkrise in Anfang der 70er Jahre war, da hat man gesagt, es geht nicht anders. Wir müssen unserer Bevölkerung Verzicht zumuten. Wir machen einen autofreien Sonntag. Die praktische Konsequenz dieser Maßnahme ist, dass an diesem Tag kein Rohöl verbraucht wird und die Reserven geschont werden. Heute sagt man, wir kürzen die Steuern und senken euch den Benzinpreis. Das heißt, wir versuchen euch davon abzuschirmen, als sei nichts gewesen.
Aber das zieht sich ja so durch. Das hatten wir doch schon mehrfach eigentlich. Auch richtig, in der Corona-Zeit, genau. Wann auch immer, da werden Stützungskäufe gemacht.
Es ist die Anmutung, dass der Staat es schafft, alle Menschen, die bei ihm wohnen, von allen Problemen dieser Welt irgendwie frei zu kaufen. Und das ist eine Illusion. Und keiner traut sich, so ein bisschen wie bei Kaisers neue Kleider, das anzusprechen, dass das nicht möglich ist. Und so war es auch in dieser Situation. Eigentlich hätte die Politik sagen müssen, passt mal auf, Leute, es ist eben so, wir können nicht alles hier abfedern. Übrigens, wenn wir jetzt den Tankrabatt einführen würden, dann würde das ja dazu führen, dass die Preissignale durch hohe Ölpreise gar nicht ankommen bei den Verbrauchern und deswegen der Ölpreisverbrauch oder der Ölverbrauch gar nicht zurückgeht und das entleert ja die Reserven noch schneller. Das ist also alles falsch und wir müssen leider darauf setzen, dass die Menschen alle auf der Autobahn langsamer fahren und überhaupt Öl sparen und deswegen lassen wir diese durchwirken. Was wir machen können, ist noch eine Überlegung. Na sicherlich, wir haben natürlich eine soziale Verantwortung. Wir versuchen denjenigen, die es wirklich nötig haben, und das sind ja eigentlich die gezwungenen Fahrer, Vielfahrer mit einem Benzin- oder einem Verbrennerwagen, die nicht viel Geld haben, ja, die am meisten jetzt leiden, die versuchen wir mit einer kleinen Prämie zu unterstützen. Das wäre eigentlich so die Ansage gewesen. Dann hätte man im nächsten Schritt sagen müssen, wir müssen euch leider sagen, dass wir für diese gezielte Unterstützung von Bevölkerungsgruppen mit diesen Merkmalen leider gar kein Instrument haben. Wie sollen wir die rausfinden? Wir können eine Pendlerpauschale rangehen, aber das dauert bis zur Steuererklärung und das differenziert nur nach Fahrer und Nichtfahrer, aber nicht nach Reich und Arm. Insofern ist das auch schwierig. Und darüber hinaus, wir haben alle Experten befragt, wir haben sowas nicht. Es gibt eine Überlegung, die jetzt auch wieder aufgekommen ist, einen solchen Mechanismus zu schaffen. Die einzigen, die über die Einkommenssituation von Leuten im Klaren sind, sind die Finanzämter. Und über die Finanzämter könnte man eben auch nicht nur einen Steuereinzugsmechanismus, sondern auch einen Transfermechanismus schaffen, wo man sagt, also wir haben eine Krise mit den und den Eigenschaften, da sind die und die am schlechtesten betroffen und deswegen können wir diesen Haushalten direkt aufs Konto eine Prämie und das wären auch keine Weltsummen, das wären vielleicht wären es die 1000 Euro, genau gerade eben für diese Haushalte und diese Haushalte können das Geld dann verwenden, um entweder die hohen Kosten zu decken, aus denen sie nicht rauskommen oder vielleicht doch zu sagen, ich fahre mit dem ÖPNV, selbst wenn es eine Stunde länger dauert beim Pendeln und ich verwende das Geld aber anders. Das wäre dann die Möglichkeit, wie die Haushalte sich kümmern könnten. Aber das wäre wesentlich zielgenauer, billiger und würde da ankommen, wo es notwendig wäre. Aber wir haben solche Mechanismen leider nicht. Es gibt immer die Idee, das zu entwickeln. Deswegen können wir leider nicht machen.
Aber das andersrum funktioniert ja eigentlich ganz gut. Also das Einziehen von Geld klappt genau. Gut, aber das Auszahlen, sieht man auch immer bei der eigenen Steuererklärung, das dauert dann mitunter doch verdächtig lange manchmal.
Ja.
Aber weil da haben wir den Mechanismus doch eigentlich, oder nicht? Also weil die Lohnsteuer, Jahresausgleich, da kriege ich doch auch Geld zurück. Also
ja,
funktionieren tut das schon.
Natürlich, man müsste das natürlich mit Verordnungen und mit Gesetzen absichern, das Ganze, und überhaupt in Gang setzen. Es wird nicht die letzte Krise sein, die uns ereilt. Das heißt, also es lohnt sich immer noch, in diese Richtung zu denken und das vielleicht in der Zukunft dann zu verwenden. Aber jetzt haben wir es eben nicht. Und was ist dann die Lösung, die Politik jetzt gewählt hat? Man kann sich dem öffentlichen Druck nicht entziehen. Die Interessensgruppen in der Gesellschaft, über die Medien verstärkt, zeugen einen Druck, etwas zu tun. Und wozu hat man sich geschlossen? Dann tun wir was, dann machen wir das mit der Steuer. Das kostet 2 Milliarden, das ist jetzt nicht die Welt. Haben wir zwar auch nicht so richtig das Geld für, aber wir haben was getan. Um deutlich zu machen, wir bemühen uns ja und das war's. Und die Sache mit den 1000 Euro, das ist wie gesagt leider nach hinten losgegangen, kommunikativ, weil die meisten Unternehmen sagen, habt ihr sie noch alle, wir können auch nicht mehr.
Ja, aber die Arbeitnehmer erwarten es jetzt, ne, so ein bisschen. Also
ja,
die Erwartungshaltung ist jetzt schon da.
Ich glaube, die Arbeitnehmer haben schon Bewusstsein dafür, wie es im Betrieb geht und ob VW das noch machen kann, weiß ich nicht. Große Unternehmen haben dann natürlich schon eigentlich einen Vorteil, aber es gibt viele kleine Unternehmen. Aber da kennt man die Verhältnisse auch als Arbeitnehmer. Deswegen, so wie die Ankündigungen der Unternehmen sind, wird dieses Instrument viel, viel weniger eingesetzt werden, als man das geglaubt hat. Aber es ist auch wieder, die Politik hat was getan. Sie hat den Tankrabatt gemacht. Sie hat jetzt diese Möglichkeit gemacht. Also was?
Und das mit dem Preis an der Zapfsäule. Alle Leute tanken jetzt um 11.30 Uhr, weil billiger wird es nicht mehr.
Das ist ja kein Mechanismus, um die Preise generell zu senken.
Eigentlich ist ja auch nach hinten losgegangen, ehrlich gesagt, weil um 12 Uhr schießen die Preise hoch und dann werden sie über den Tag wieder gesenkt und jeder, der um 12.30 Uhr tankt, wenn er nicht muss, der hat den Mechanismus eigentlich nicht verstanden.
Dafür hat man dann noch gewartet, ja.
es ist ja wie so ein bisschen Spekulation an der Zapfsäule. Ne? Gehe ich jetzt noch tanken oder warte ich und hoffe, dass es morgen billiger wird?
Ja. Generell muss, glaube ich, die Lehre sein, wir müssen uns darauf einstellen, dass gerade aus der Weltwirtschaft, aus der Umgebung viele Themen auf uns zukommen, die auch unangenehm sind und die uns was kosten. Und wenn wir entlasten wollen, dann müssen wir uns verstärkt Gedanken machen darüber, wie wir das wirklich bei den wirklich Bedürftigen machen. Also erstmal definieren, wer ist die bedürftig. Das kann man ja auch beliebig ausweiten.
Der Tankrabatt geht ja für alle gleich durch.
Richtig, genau. Und versuchen da voranzukommen für vielleicht zukünftige Situationen.
Lass uns aber auch nochmal auf die Märkte schauen. Worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ist so die ganze Zinsthematik. Du hast das eben schon mal so angedeutet, bisschen, ja, wir müssen jetzt ein bisschen gucken, was in den USA passiert, was mit den Zinsen passiert. Wie sieht es denn da aus an der Zinsfront? Wird sich da jetzt was ändern durch die Krisensituation?
Also wenn es so kommt, dass die Rationalität in den Verhandlungen die Oberhand gewinnt und wir tatsächlich zu einer langsamen, das muss man immer betonen, langsamen Normalisierung kommen, dann haben trotzdem die Zinsen noch ein bisschen Potenzial nach unten. Die Zinsen sind ja deutlich gestiegen, weil mit dem Ölpreisschock die Inflation angestiegen ist und das wirkt zinstreibend und die Märkte haben alle erwartet, dass die Notenbanken dann auch die Leitzinsen erhöhen. Mittlerweile ist der Diskussionsstand der folgende: Wenn wir aus dieser Sache rauskommen, vom jetzigen Punkt aus, wenn es sich von jetzt aber also verbessert, dann sind Zinssteigerungen nicht notwendig. Vielleicht ein Zinsschritt von der EZB eher als Signalwirkung, aber das ist dann nicht, dann ist es auch schon wieder vorbei. Und dann können die Erwartungen, die ja schon in den langfristigen Zinsen eingepreist sind, auch wieder rausgenommen werden und dann können diese langfristigen Zinsen nochmal sinken, aber auch nicht viel. Wir reden von 20 oder 30 Basispunkten, also 0,2 oder 0,3 Prozentpunkte. Das ist ja im Alltagsgebrauch natürlich ziemlich wenig, aber es sieht jetzt nicht mehr so aus, als ob die Zinsen durch die Decke gehen würden. Wiederum genau nur dann, wenn es in diesem Hauptszenario bleibt, wenn das Risikoszenario der Eskalation beschlagen wird, dann gehen die Zinsen weiter nach oben.
Für mich hat sich jetzt so eins gezeigt in der ganzen Situation nochmal, dass so dieses Credo, was wir ja immer hatten, sich eigentlich ausgezahlt hat. Also Ruhe bewahren, regelmäßige Sparpläne laufen lassen, weil genau dieses Auf und Ab ist es ja eigentlich jetzt gewesen, wo man sagt, also da macht es jetzt keinen Sinn, die ganze Zeit hektisch rein und raus, weil dann kommt dann wieder dein Börsenspruch, hin und her macht Taschen leer. Ja. Das ist ja eigentlich genau das, was, wo wir sagen immer, spar regelmäßig, dann nutzt du diese günstigen Kaufgelegenheiten automatisch aus.
Und das, was du gerade gesagt hast, zusammengefasst hast, wie wir an die Sache rangehen, das würde, ich betone, würde auch gelten, wenn wir sogar noch einmal eine stärkere Reaktion der Börse nach unten bekommen würden. Wir haben jetzt bislang in den ganzen Unsicherheiten seit Beginn des Irankriegs eine Spanne von 10% Rückgang an den weltweiten Börsen mal gehabt, auf dem Hochpunkt, das war im März, beziehungsweise gleich zu Beginn, Anfang März, zu Beginn der Krise. Im Verlauf des März hat sich das wieder umgedreht und wir haben alles wieder aufgeholt. Bis jetzt zu den Perspektiven, Waffenstillstand und so weiter, sogar neue Höchststände erreicht. Das heißt also, die Reaktionen an den Aktienmärkten waren zwar spürbar und es gibt so ein Jojo jeden Tag rauf und runter, wird man ja verrückt bei, aber so grundsätzlich hat sich so viel nicht geändert. Und selbst wenn wir in ein schwierigeres Fahrwasser geraten würden und wir würden nochmal Rückschläge an der Börse haben, würden wir weiterhin die gleichen Maßstäbe anlegen. Wir würden sagen, auch dann gilt, der Sparplan kauft auch in so einer Situation dann auf lange Frist günstig ein. Denn auch eine solche Situation, auch ein adverses Szenario, wird ja wieder aufgehoben werden, wird ja überwunden werden. Das dauert nur länger. Sollte es sein, dass die Straße von Hormuz auf 50 Jahre geschlossen ist, wenn uns das heute jemand sagen würde, dann würden sofort Bestrebungen einsetzen, wie man die Produktion aus dem Persischen Golf auf andere Weise transportieren kann. Über Pipelines, über andere Transportmöglichkeiten. Das würde dauern, das würde 5 Jahre dauern, um sowas aufzubauen, aber danach würde die Produktion wieder zur Verfügung stehen.
Das heißt, es gäbe eben eine Art Planungssicherheit insofern, dass man weiß, okay, der Weg funktioniert nicht, wir suchen uns einen anderen.
Deswegen ist Planungssicherheit so wichtig. Die meisten Unternehmen sagen ja, egal wie schlimm es wird, das ist gar nicht der Maßstab, sondern sagt uns einfach, wo es lang geht, ja, wie es weitergeht, dann können wir uns drauf einstellen. Das ist oft, was man von Unternehmen hört, ist ja auch so, weil man kann alles umgehen, ja, manchmal dauert es, bis man neue Infrastruktur aufbaut und so weiter und so fort. Und in der Zeit leidet natürlich die Weltwirtschaft, aber dann weiß man wenigstens, wo es lang geht und kann sich wieder darauf einstellen. Also auch ein sogenanntes adverses Szenario würde überwunden werden und deswegen würden wir auch in so einem Fall dann sagen, die Vermögensaufstellung grundsätzlich würde so beibehalten werden.
Gutes Schlusswort, glaube ich. Da haben wir nochmal schön zusammengefasst, was es für die Geldanlage bedeutet. Ulrich, vielen Dank für die aktuellen, wirklich, ich glaube, wir hatten ein gutes Timing damit, dass wir die Aufnahme unabhängig vom Iran-Krieg schon vorgezogen hatten, vor Monaten schon. Wir freuen uns auf jeden Fall auf die nächste Aufnahme. Die ist ein bisschen hin noch, am 7. Mai erst, aber da sind wir in der Sparkasse zu Gast mal wieder.
Ja,
wir freuen uns. Wir fahren nämlich ein bisschen durch die Republik in diesem Jahr tatsächlich. Wir haben noch 2, glaube ich, danach. Also sind diesmal ein bisschen unterwegs und wir freuen uns drauf, auch mal die Hörerinnen und Hörer vielleicht persönlich zu begrüßen. Wer uns schon kennt, kann natürlich gerne auch hinkommen, obwohl er uns ja sowieso regelmäßig hört. Und alle anderen, die neu dazukommen, über die freuen wir uns natürlich auch. Und dementsprechend
in den Tourbus.
Genau. Tourbus ist bestellt. Ich verhandle gerade noch ein bisschen, wie groß er werden darf. Also im Moment sind wir eher bei so einem kleinen Mikrobus noch, glaube ich.
Elektroantrieb.
Ja, vielleicht so ein ID-Bus wäre doch schön, oder? So ein Elektrobusschen. Das wäre doch sehr schön. Damit kommen wir dann in die Sparkassen gefahren oder füllen die großen Hallen irgendwann vielleicht auch. Aber das wage ich mal zu bezweifeln. In dem Sinne freuen wir uns schon aufs nächste Mal und allen, die zugehört haben, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie aber in der Zwischenzeit noch Fragen haben, dann schreiben Sie uns gerne an podcast@dk.de oder kommentieren Sie in unseren Social Media Kanälen. Da bekommen wir auch die entsprechenden Mitteilungen darüber. Das war's von uns für heute. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss.
Mikro trifft Makro ist ein Podcast der DK Bank. Weitere Informationen zur DK Bank finden Sie unter www.dk.de/dk-gruppe.